Streifzüge. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. So heißt ja unsere Reihe mit dem Ornithologischen Verein zu Hildesheim. Und entsprechend der Jahreszeit sitzen wir in den Räumen des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim und haben einen wunderbaren Ausblick, trotzdem, dass es zu dieser Stunde bereits stark dämmert, auf ein ganzes Arsenal von Futterstellen. Alistair Hill, wir wollen in dieser Ausgabe der Streifzüge sprechen über die Sinnhaftigkeit des Fütterns. Der Winter lässt ja dieses Jahr sehr zu wünschen übrig bislang. Es wird erwartet, dass dieses Jahr zum wärmsten seit der Aufzeichnung von Daten überhaupt zur Temperatur erklärt wird. Wie notwendig ist es eigentlich überhaupt, Vögel zusätzlich zu füttern, zu dem, was sie eigentlich in Feld, Wald und Wiese selber finden?
Tatsache ist, dass die Vögel in der Feldmark nicht von der Klima abhängig sind im Winter oder wenig. Der Feldmark ist durch die Flurbereinigung immer ärmer geworden. Es gibt weniger Ränder, Baumreihen sind beseitigt worden, Hecken sind beseitigt worden. Es gibt Bestrebungen, das wieder zu korrigieren und Grünstreifen und Blühstreifen wieder vorzusehen. Aber die heutige Situation ist so, dass der Feldmark äußerst nahrungsarm ist in den Wintermonaten. Die schlimmste Zeit ist sogar um März, April. Da sind die Gräser alle im Grunde genommen verbraucht. Es ist aus dieser Situation eine Erhöhung der Populationen der Vögel in den Städten. Das hat stattgefunden in den letzten 30 Jahren. Beschleunigt durch Fütterung. Das muss man eindeutig sehen. Wir stehen auf dem Standpunkt aber, dass Fütterung für bestimmte Arten notwendig ist. Aber der Hauptgrund zum Füttern ist Spaß an der Sache. Also einfach Vogel vor der Haustür wirklich zu sehen. Und man merkt, wenn man spazieren geht, dass die meisten Vögel dort zu sehen sind, wo gefüttert wird. Und es wird unablässlich. Vogelfütterung ist in angelsächsischen Bereichen in Nordamerika ein Riesengeschäft. Man schätzt heute, 1,5 Milliarden Dollar werden ausgegeben in den USA für Vogelfutter. In Deutschland ist es mit Sicherheit nicht mal 10% davon. In Europa wird das meiste Geld ausgegeben, in Großbritannien und in Holland. Das Ergebnis ist, dass das, was wir als Vogelfütter kaufen können, meistens aus Großbritannien oder Holland stammt.
Nun könnte man sagen, Alistair Hill, für manche ältere Bewohner ist das bisschen Leben vor der Haustür, vor dem Fenster, vor dem Balkon, was für Abwechslung sorgt. Ist das in jeder Hinsicht immer gut, wenn man Tiere so an die Menschen bindet? Es gibt ja auch unterschiedliche Arten, die, ich spreche mal jetzt an die Möwen, die ja nun unsere Mülldeponien entdeckt haben und da sich wunderbar versorgen. Nicht jede Vogelsorte, nicht jede Spezies ist entsprechend flexibel.
Ja, die Mülldeponien waren mal. In Deutschland gibt es keine mehr. Keine Mülldeponie, wo es Lebensmittel gibt. In Großbritannien sieht das anders aus. Östlich von London ist eine riesige Müllkippe, halb so groß wie Hildesheim. Da sammeln sich wirklich sehr viele Tiere. Die Müllkippen, aber das ist ein Thema, waren sicherlich einer der ersten Punkte, wo die Vögel sich von den Menschen haben, eine gewisse Abhängigkeit
eingehandelt,
ja. Bestimmte Arten nahmen enorm zu eine Zeit lang und wenn die Müllkippen weg waren, waren diese Arten auch weg. Und darunter sind die Möwen schon einzustufen. Wir haben viel weniger hier jetzt als vor 20 Jahren. Viel weniger. Bruchteil. Die kommen nicht in die Stadt, zumindest nicht in Hildesheim. In Hannover ist das anders. Die sind in den Feldern. Ziehen aber weg so Ende Oktober. In Hannover gibt es aber Schlafplätze. Marschsee und Großburg-Wedel sind Schlafplätze. Und das Großteil der Möwen, die hier im ganzen Raum zu sehen sind, im Herbst und Winter, schlafen im Großraum Hannover. Bei den Singvögel ist das schon etwas anders. Die suchen die Grünanlagen, die Bereiche mit Gärten, Parks, gerade hier am Gode-Hartikamp. sieht man derzeit Hunderte von Wacholderdrosseln, Amseln und anderen Arten. Die Bäume haben die richtige Alter erreicht, tragen richtig Futter und die Vögel kommen hier. Und wenn diese Futter alle ist, entweder hauen die ab nach Süden oder Westen oder die suchen Futter an den Futterplätzen.
Alistair Hillen wird mancher Zeitgenosse in den Baumärkten und auch um die Weihnachtszeit, wenn es also tatsächlich auch wieder in den Winter geht und vielleicht sogar auch die eine oder andere Schneeflocke fällt, wieder an die lieben gefiederten Freunde erinnert. Und es gibt entsprechende Angebote, wie zum Beispiel Vogelhäuschen und irgendwelche kopfüberhängenden oder aufzustellenden Gerätschaften, wo man sein Vogelfutter drin aufbewahren kann. Es gibt da doch einige Sachen zu beachten, die aus Sicht der Ornithologen doch relativ wichtig sind, weil Vogelhaus ist nicht gleich Vogelhaus.
Ja, das ist richtig. Die traditionellen Vogelhäuser sind die schlechtesten Futterquellen, die man anbieten kann. Die sind vielleicht attraktiv, aber die haben alle möglichen Nachteile. Wenn man nur Meisen und Spatzen im Grunde genommen sehen will, reicht das vielleicht. Aber das Hauptproblem ist, die reinigen sich nicht. Die sind zugedeckt. Alles, was Kot ist, bleibt am Futter oder auf dem Boden dieser Geräte. Man müsste, wenn man ein Futterhaus aufstellt, das jede Woche desinfizieren, um Krankheitsübertragungen zu vermeiden. Wir sehen das an einer Art besonders hier in unserem Raum. Das ist der Grünling oder Grünfink. Die kriegt die gelbe Knopf. Krankheit, die man von Tauben sonst kennt. Die Population dieser Art ist in den letzten 4 Jahren die Winterpopulation ist auf einen Bruchteil zurückgegangen, so was wir 2010 hatten zum Beispiel, durch diese Krankheit bedingt, und die wird am Futterplatz übertragen. Also die erste Regel ist, dass man Futtereinrichtungen macht, die möglichst selbstreinigend sind, also wo der Kot nicht auf dem Futter kommt, oder die einfach zu reinigen und desinfizieren sind. Der Masterdinger heute sind hängende Einrichtungen, Kolben mit mehreren Sitzgelegenheiten, wo die Tiere ohne Futter zu verkoten trockene Futter entnehmen können. Diese Dinger gibt es auch zum Teil in den Baumärkten, nicht so häufig. Die besten Quellen sind übers Internet zu bekommen. Und da gibt es Kolben, die geeignet sind für unterschiedliche Futter, also von leicht flüchtige Kleinstsamen wie Nigersamen oder die für Fettfutter, Streufutter, Sonnenblumenkerne und dergleichen geeignet sind. Von 0,5 Liter Inhalt bis 15, 20 Liter Inhalt. Also riesige Dinge.
Das ist natürlich dann auch eine entscheidende Frage. Ich gehöre zu den Leuten, die dann mal so 2 Kilo Sonnenblumenkerne kaufen und die dann so ausstreuen, dass, wusste ich schon, also mit den Parasiten und den Milben und was es da alles geben kann, die werden dann breitflächig verstreut. Aber wer da mehr Geld anlegt, der muss natürlich auch suchen. Das gibt es nicht überall so.
Also in Hildesheim gibt es eine Reihe von Anbietern, die selbst Futter anmischen. Die kann man auf unserer Homepage finden. Es gibt durchaus in den Großmärkten, Supermärkten, also die Baumärkten, eher geeignete Futter. Der Streufutter ist generell, Weichstreufutter ist generell okay. Bei Sonnenblumen muss man aber anfangen zu gucken, weil häufig wird ein Sonnenblumengemisch angeboten, wo das Öl aus den Samen entfernt worden ist. Man kauft nur Schrott. Das Zeug ist überhaupt nicht geeignet, Vogel durch den Winter zu bringen. Also da sage ich, darauf achten, dass die Sonnenblumen wirklich einen guten Zustand haben. Wenn die in transparente Säcke sind, kann man das erkennen. Die Leute in den Läden müssen in der Lage sein, dazu was zu sagen. Wenn es sehr billig ist, Vorsicht ist angebracht. Bei gemischten Samen können auch Fremdlinge drin sein, die eigentlich nichts zu suchen haben hier. Wir haben schon, die Botaniker berichten davon, dass eine Reihe von Pflanzen in der Landschaft sich jetzt verbreiten, die aus Vogelfutter stammen. Und da kann man nur sagen, da müsste Gesetzgeber schon auch für Vogelfutter Regelungen machen, dass nicht Stoffe oder Pflanzen in der Landschaft kommen, die hier nicht zu suchen haben.
Und das haben Sie wahrscheinlich schon mal beobachtet, wenn Sie die sogenannten Vogelbeeren oder andere Beerenfrüchte sehen, dass da die Vögel sich dran delektieren und natürlich über den Kot, wenn sie weiterfliegen, diese Samen dann ausbringen und entsprechend wachsen, also entsprechend eine neue Generation dieser Pflanzen da. Generell, Alistair Hill, gilt es nach wie vor zu appellieren an das Mitgefühl, an das Vogelhändchen, sage ich mal so. Es wäre der Vogelwelt geholfen, wenn doch mehr gefüttert würde, Fragezeichen?
Jein. Das Problem mit dem Vogelfutter, wo die Kritik auch unter Ornithologen kommt, ist, dass die Arten, die hier überwintern, bevorzugt werden über die Zugvögel, die im Mittelmeer oder in den Tropen wegfliegen. Die hiesige Vogel, die Meisen und so weiter, fangen an, früher zu brüten. Das wird vielleicht beschleunigt durch die Verfügbarkeit von Futter. Wenn bestimmte Hohlenbrüter, wie zum Beispiel die Fliegenschnäpper, die nach Afrika fliegen zu überwintern, zurückkommen, sind die Nistgelegenheiten praktisch alle besetzt. Auch durch die Klimaerwärmung gibt es eine Verschiebung der Brutzeit, Brutbeginn. Die Vögel aus den Tropen aber kommen nur unwesentlich früher zurück heute als vor 40 Jahren. Auch da merkt man schon, dass die ein paar Tage früher ankommen, aber es ist die Verschiebung, der Brutbeginn, der überwinternde hiesige Vogel und Meisen bleiben hier. Das sind auch unsere Meisen vorwiegend, die wir durchfüttern. Das ist eindeutig zugunsten der Meisen verschoben.
Sagen wir also lieber so, qualitativ vernünftiges Futter reichen, darbieten. Und haben Sie durchaus mal einen Gedanken an die Piepmätze, die nicht nur, wenn es fröstet und schneit, sondern eigentlich auch generell, wenn wir uns in der Nicht-Vegetationsperiode befinden, weniger Futterangebot vor uns haben, dass sie durch menschliche Hilfe eben besser durch diese Zeit kommen. Alistair Hill bei einer unserer neuen Streifzüge zum Thema Füttern für die Vogelwelt.